Geschichte, die ich für euch habe, hat auch ein bisschen mit Liebe zu tun. Und das passt ja eigentlich auch zu eurem Jahresmotto. Und zwar möchte ich mit euch die Figur von der Maria Magdalena ein bisschen näher anschauen. Es ist sehr eine spannende Figur, weil sich um die Maria Magdalena ganz viele Legenden ranken und Gerüchte ranken und Geschichten ranken. Und ich möchte heute ein bisschen dieser Frage nachgehen, was ist denn Maria Magdalena für eine Frau gewesen? Was wissen wir überhaupt über sie? Ist sie geisteskrank gewesen? Ist sie eine Prostituierte gewesen? Eine Sünderin? Ist sie sogar die Geliebte von Jesus gewesen? Oder sogar seine Ehefrau? Oder ist sie einfach nur eine Nachfolgerin von Jesus gewesen? Ist sie mutig gewesen? Verzweifelt? Hübsch oder hässlich? Hat sie eine Familie gehabt oder ist sie ganz allein gewesen? Sie ist vermutlich eine der sagenumwobensten Personen, die wir im Neuen Testament haben. Ich weiss nicht, wieso es geht. Ich bin ein riesen Fan von Fantasy-Romanen. Ich finde es aber sehr wichtig, dass man immer unterscheidet, was sind Fakten und was sind so ein bisschen Fantasiegeschichten, die wir uns gerne dazu gemacht haben. Das machen wir ja viel, wenn wir die Bibel lesen, stellen wir uns vor, wie ist das gewesen, wie könnte es gewesen sein. Gerade wenn wir mit den Kindern arbeiten, wir versuchen, die Geschichte so nahe wie möglich für die Kinder herzubekommen. Und es ist trotzdem wichtig, dass man unterscheidet, was ist Fakt und was ist Fantasy. Und ich möchte darum zuerst einmal schauen, was ist Fakt über Maria Magdalena. Was erfahren wir, wenn wir die Bibel aufmachen? Und es ist die einzige historische Quelle, die wir über die Frau haben. Was erfahren wir dort überhaupt von dieser Frau? Im Lukas-Evangelium erscheint sie zuerst mal im Lukas 8. Und dort wird sie folgendermaßen eingeführt. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die 12 sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Das sind die ersten Fakten, die wir haben. Erstens, Maria Magdalena kommt aus Magdala. Also der Name Magdalena ist eigentlich eine Ortsangabe und kein zweiter Frauenname. Und Magdala liegt am See Genezareth. Und anscheinend ist Maria wirklich geisteskrank oder verrückt gewesen. Es heisst auf jeden Fall, dass Jesus sie von 7 Dämonen geheilt hat. Was das genau für Dämonen gewesen sind, wissen wir nicht. Fakt ist auch, dass man früher sehr viel Kranken den Dämonen zugeschrieben hat. Es muss also nicht zwingend sein, dass sie wirklich von Dämonen besessen gewesen ist. Sie könnte auch andere Krankheiten haben, die man Dämonen zugeschrieben hat. Was wir aber wissen, ist, dass Jesus sie geheilt hat. Und ich nehme jetzt an, sie war Jesus sehr dankbar gewesen für die Heilung. Wenn wir weiterlesen im Lukas 8, dann steht Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte, und die Aufzählung geht jetzt weiter, Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes, sowie Susanna, und viele andere. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Im Gegensatz zu der Johanna, die als Frau des Chuzas vorgestellt wird, wird Maria mit ihrem Wohnort vorgestellt. Sie ist Maria aus Magdala. Und wir können darum vermuten, dass sie nicht verheiratet war. Sonst würde sie damals üblich als Frau von irgendjemandem vorgestellt werden. Und der Lukas war sehr ein genauer Historiker, ein genauer Bibelschreiber, könnte man sagen, der sich sehr klar überlegt hat, was schreibe ich und sind das Fakten, die ich da schreibe. Und dann gibt es noch einen vierten Fakt, nämlich es steht da, dass sie Jesus begleitet hat, genau wie die Jünger ihm nachgefolgt ist, und zwar von relativ weit vorne, jetzt von der Chronologie her. Also sie ist schon sehr früh eine Nachfolgerin von Jesus. Und das ist etwas relativ Besonderes, weil, besonders für Jesus. Jesus ist als Rabbi angesehen worden, als Wanderprediger, als Lehrer vom Alten Testament. Und dass so ein Rabbi Jünger hatte, war normal. Dass aber so ein Rabbi Frauen hatte, die ihm nachgefolgt haben, war eher schräg. Das heisst, Jesus setzt sich da ganz klar über das normal gängige Rollenverständnis weg und er nimmt Frauen mit auf seine Reise. Jesus ist eben anders. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns immer wieder bewusst sein müssen, wenn wir im 21. Jahrhundert in unseren Klischees und Rollenverständnis drin sind. Für Jesus gibt es das meistens nicht. Er schaut den Menschen ins Herz und dabei ist es völlig egal, ob arm oder reich, Mann oder Frau, sondern es geht nur darum, wie es im Herz aussieht. Und die Frauen haben genau gleich wie die Jünger alles stehen und liegen lassen und sind Jesus nachgefolgt. Sie haben auf ein gutes Leben verzichtet und sind das Risiko eingegangen mit dieser Nachfolge. Weil das hat garantiert ihrem Ruf geschadet als ehrbare Frauen, wenn sie da mit Männern durch die Gegend ziehen. Nach dieser kurzen Erwähnung kommt Maria Magdalena namentlich erst wieder im Zusammenhang mit der Kreuzigung vor. Dazwischen war sie wahrscheinlich weiterhin bei Jesus dabei gewesen, aber sie wird nicht erwähnt. Er steht in Matthäus 27, lesen wir, es waren auch viele Frauen dort ist beim Kreuz, die von Weitem zusahen. Sie waren Jesus seit den Anfängen in Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der Zebedäus-Söhne. Maria Magdalena ist also bei der Kreuzigung dabei gewesen. Zusammen mit der Mutter von Jesus. Die Maria da als Mutter von Jakobus und Josef war vermutlich die Mutter von Jesus. Und wir merken jetzt da schon, Maria war damals der allerbeliebteste Mädchenname, was aus anderen historischen Dokumenten herauskommt. Und darum hat man die Maria so ein bisschen kategorisieren, respektive darum hat es die Beinamen gegeben. Maria aus Magdala, Maria die Mutter von dem und dem. Und wir kennen noch eine dritte Maria in der Bibel, nebst der Maria Magdalena und der Maria, die die Mutter war von Jesus, gibt es noch die Maria, die Schwester vom Lazarus und von der Martha, die in Bethanien gewohnt hat. Und es ist dann darum klar, dass man vielleicht manchmal auch Marias verwechselt. Wenn wir zurück zum Kreuz gehen, ist ganz wichtig zum Festhalten, die Frauen, die sind an dem Kreuz geblieben. Im Gegensatz zu den meisten Jüngern. Und es wird ebenfalls da nochmal erwähnt, dass sie Jesus schon lange nachgefolgt sind, seit dem Anfang. Und die Frauen sind ein erhebliches Risiko eingegangen, dass sie da beim Kreuz geblieben sind. Es war nämlich unter römischem Regiment verboten gewesen, dass Angehörige von jemandem, der gekreuzigt wird, dabei sind bei der Kreuzigung, weil sie nicht haben wollen, dass dann da so einen Aufstand gibt mit brüllenden Damen und Herren oder mit Leuten, die sich noch gewehrt haben gegen die Kreuzigungen. Das heisst, sie haben da müssen damit rechnen, dass es Konsequenzen hat, bei dem Kreuz zu stehen. Wenn wir weiterlesen, heisst es da, Maria aus Magdala und die andere Maria waren dabei bei der Grablegung. Sie hatten sich dem Grab gegenüber hingesetzt. Also sie sind nicht nur bei der Kreuzigung gewesen, die Frauen, sondern sie sind eigentlich einfach geblieben, die ganze Zeit. Sie sind zum Grab mitgegangen, sie sind vermutlich tot traurig gewesen und haben Jesus einfach nicht können verlassen, sogar als er tot war. Ich glaube nicht, dass sie, das sieht man im weiteren Verlauf, verstanden haben, warum Jesus gestorben ist. Und sie haben eigentlich den Boden unter ihren Füßen verloren. Maria Magdalena war dann auch eine von diesen Frauen, die am Sonntagmorgen losgezogen ist, um den Körper von Jesus noch nachträglich balsamieren, was damals ja einfach üblich war, dass man dem Toten als letzte Ehre noch den Körper mit Öl einreibt. Und das lesen wir in Markus 16. Als der Sabbat vorüber war, also am Samstagabend, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome, da kommt jetzt eine neue Frau dazu, wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen, logischerweise, erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Stellt euch die Szene mal vor. Ihr geht los, um einen Leichnam balsamieren. Das Grab ist offen, kein Stein mehr. Ihr geht in das Grab hinein. Da ist kein Leichnam, da sitzt ein Mann. Ich kann mir den Schreck wirklich vorstellen. Und es ist ihnen extrem schwierig gefallen, das zu glauben. Es war für sie völlig surreal gewesen. Und sie sind gegangen. Und aus dem Johannesevangelium vom Johannes wissen wir, dass Maria Magdalena zwar gegangen ist, aber sie ist wieder gekommen. Und diese Stelle ist die wohl bekannteste von der Maria Magdalena, weil sie wird jetzt zur ersten Zeugin von der Auferstehung von Jesus. Und es ist vermutlich auch der Text, der dazu geführt hat, dass es nachher ganz viele Legenden rund um diese Frau gegeben hat. Wir lesen das im Johannes 20. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, nachdem sie eben dem Engel begegnet sind. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Vermutlich zum nochmal schauen, habe ich mir das jetzt alles nur zusammen halluziniert. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn an. Er kannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Maria ist die erste Person, der Jesus begegnet, wo er auferstanden ist, mit der er redet. Und dadurch bekommt sie in dieser ganzen Verkündigung und in dem ganz zentralen Sachverhalt, dass Jesus eben nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist, eine ziemlich herausstechende Stellung. Und für die damaligen Verhältnisse ist das eigentlich recht schräg. Oder revolutionär oder nicht salonfähig. Kommt jetzt darauf an, von welcher Seite man es anschaut. Frauen haben damals kein Recht gehabt, als Zeugen aufzutreten. Ihr Wort hat nichts gegolten. Und Jesus macht da eine Frau zur Zeugin von seiner Auferstehung. Und auch da, glaube ich, macht Jesus eben einfach keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, sondern er sieht, Maria steht da an seinem Grab, sie ist todtraurig und es ist ihm nicht egal, dass die Maria so traurig ist. Und er geht zu ihr und ruft sie bei ihrem Namen. Und in der Bibel ist ja das immer etwas Besonderes, wenn man wirklich mit seinem Namen angerührt wird. Es heisst, die Person gehört zu Gott. und er tröstet sie, glaube ich, weil er sie einfach liebt und weil er spürt, wie ernst es ihr mit ihm ist. Das ist alles, was wir über die Maria Magdalena wissen, zumindest aus der Bibel. Alle anderen Geschichten sind Spekulationen, sind Fantasie oder sind Legenden. Es ist ja nicht prinzipiell verboten, sich Geschichten dazu zu erfinden oder sie auszumalen. Aber es sind da teilweise doch recht schräge Sachen. Und ich möchte dem noch ein bisschen nachgehen. Die erste Frage ist die, dass ganz viele Leute sagen, ja, Maria Magdalena war eine Prostituierte, eine Sünderin gewesen. Woher kommt diese Idee? Wenn wir zurückgehen und schauen, dann hat es im Lukas 7 die Geschichte von der namenlosen Sünderin, die im Haus des Pharisäer Simon die Füße von Jesus wäscht. Die Geschichte kennen wir vermutlich. Die gefallene Frau dort war vermutlich tatsächlich eine Prostituierte und auf die hat man verächtlich runtergeschaut. Die Frage ist jetzt noch, das wäre ein anderes Thema, warum ist denn die Frau überhaupt eine Prostituierte gewesen? Die meisten Prostituierten damals waren das gewesen, weil sie niemanden mehr hatten, der für sie gesorgt hat. Kein Mann, kein Sohn, keine Familie. Und dann war das der einzige Weg gewesen, um überhaupt zu überleben. Auf jeden Fall ist aus der Kirchengeschichte bekannt, dass der Herr da unten, das ist der Papst Gregor I., im Jahr 591 die namenlose Sünderin aus Lukas 7 als Maria Magdalena identifiziert hat. Er hat einfach kurz gesagt, das sind die zwei Geschichten, es geht um eine Frau, und er hat sie zusammengezogen. Wenn man aus biblischer Sicht schaut, ist das aber nicht wirklich haltbar. Lukas 7, die Geschichte steht genau vor der Einführung von der Maria Magdalena im Lukas 8. Wenn das tatsächlich die gleiche Person gewesen wäre, hätte Lukas sie bereits im Kapitel 7 eingeführt oder gerade danach auf das Bezug genommen. Weil der Lukas war sehr ein pflichtbewusster Schreiber gewesen. Der Papst Gregor hat übrigens gerade auch noch Maria von Bethanien, also die Schwester von der Martha und vom Lazarus, zu dieser Maria verschmelzt. Das heisst, er hat aus drei Frauen eine gemacht. Für ihn sehr plausibel, weil Maria aus Bethanien hat ebenfalls die Füße von Jesus gewaschen. Das ist dann eigentlich eine andere Geschichte, an einem anderen Ort. Und die drei Geschichten, die haben nicht viel miteinander zu tun, außer dass zwei Frauen Maria heissen und zwei Frauen Jesus die Füße gewaschen haben. Maria aus Bethanien und Maria aus Magdala können nicht die gleiche Person sein. Sie kommen von einem ganz anderen Ort und Bethanien und Magdala liegen nicht nebeneinander. Warum der Papst Gregor das gemacht hat, weiss ich nicht. Was ich weiss, ist, dass das 6. Jahrhundert nach Christus eines der wenigst durchschauten Jahrhunderte ist, weil wir sehr wenig Material aus diesen Jahrhunderten haben. Vom 4. bis 8. Jahrhundert hat sich die Bevölkerung in Europa halbiert, durch Pest, durch Hungersnöte, durch Völkerwanderungen. Und man redet dort vom dunklen Zwischenzeitalter, bevor das Mittelalter angefangen hat. Es sind sehr wenige Leute gebildet gewesen, und wie gebildet der Papst Gregor war, weiss ich nicht. Dann gibt es die nächste Legende rund um die Frau, nämlich, dass sie die Geliebte von Jesus gewesen sein, seine Ehefrau oder sogar die Mutter von einem Kind, wo Jesus mit ihr gezeugt hat. Die Geschichten sind vor allem jetzt neuerdings wieder berühmt worden durch das Buch, das Dan Brown geschrieben hat, das Sakrileg. Ich weiß nicht, wer von uns kennt, ich bin nicht so ein Fan von Thriller. Was ich aber bin, ist ein Fan von Tom Hanks und das ist verfilmt worden mit Tom Hanks, der Da Vinci Code. Und dort drin geht es um die Geschichte, oder, dass es Nachfahren bis heute gibt von Jesus, die heilende Kräfte haben. Wie ist denn Dan Brown auf die Idee gekommen? Und da müssen wir wieder zurückgehen ins 3., 4. Jahrhundert. Der Dan Brown behauptet in Interviews immer, dass er sich historische Dokumente hat, die seiner Geschichte unterlegen. Und die historischen Dokumente, die gibt es. Und zwar aus dem 3. und 4. Jahrhundert nach Christus gibt es aus Ägypten eine ziemlich schlecht erhaltene Textrolle, die man dort gefunden hat. Die Texte, die man gefunden hat, kommen aus der Gnosis. das ist eine Strömung, die es damals gegeben hat. So, man könnte sagen, eine Sekte vom frühen, vom frühen Christentum, wo es darum gegangen ist, dass man eben Gnosis, heisst auf Griechisch Wissen, dass man mehr weiss als die anderen und besondere Geheimnisse eingeweiht worden ist von Gott. Und dort hat man das Philippus-Evangelium gefunden. Es heisst Nag Hammadi, die Schrift, weil sie in Hammadi gefunden worden ist. Und dort steht, und jetzt muss ich euch sagen, alles, was in Klammern steht, ist nicht mehr lesbar in dieser Rolle. Dort steht, und der Dan Brown hat das so vervollständigt. Die Gefährtin von, sei mal dahingestellt, ob da überhaupt Christus steht, ist Maria Magdalena. Der Herr liebte sie mehr als alle anderen Jünger und er küsste sie oftmals auf ihren Mund. Nicht sehr gut erhalten. Zudem ist es eine relativ späte Schrift. Unsere Evangelien, die wir in der Bibel haben, alle vier, sind im ersten Jahrhundert vor Christus entstanden. Das da ist aus dem dritten, vierten Jahrhundert nach Christus. Das heisst, es liegen etwa 300 Jahre Zeit für irgendwelche Legenden dazwischen. Im Mittelalter gibt es dann eine weitere Legende. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Saint-Marie de la Mer war, im Südfrankreich. Und die Legende besagt, dass Maria Magdalena geflüchtet ist, 70 nach Christus, wo der Tempel zerstört wurde, wo die Juden Israel müssen verlassen mussten. Sie sind übers Meer nach Saint-Marie geflüchtet und haben dort eben das Kind von Jesus zur Welt gebracht. Und sie wird dort heute noch sehr intensiv verehrt. Historisch gesehen sind das alles keine sehr gesicherte und plausible Quellen. Und es stellt sich jetzt die Frage, wie ist denn das wirklich gewesen? Wenn Jesus wirklich verheiratet gewesen wäre, dann wüssten wir das ziemlich, ziemlich sicher. Weil, dass ein Rabbi nicht verheiratet gewesen ist, ist eigentlich ein No-Go. Im Judentum muss man immer zuerst heiraten, bevor man zu einem wirklich angesehenen Rabbi kann werden. Und es hätte also der Glaubwürdigkeit von Jesus immens geholfen, wenn er verheiratet gewesen wäre. Und dann wäre das vermutlich auch so überliefert worden. Ich glaube darum nicht, dass Jesus verheiratet gewesen ist. Wie steht es mit der Geschichte, dass Maria Magdalena ein Kind von ihm bekommen hat? Für das müssen wir ja nicht verheiratet sein. Ich glaube auch das gehört eher ins Reich der Legenden. Weil wenn man dieser Geschichte so würde weiterverfolgen, wie es eben dann der Dan Brown in seinem Buch macht, dann haben wir schnell so Geschichten, wie sie in der griechischen Mythologie gibt. Oder? Wir haben so Halbgötter mit übersinnlichen Kräften. Und ich glaube nicht, dass das passiert ist. Ich glaube nicht, dass Jesus als Auftrag gehabt hat, irgendwelche übersinnlichen Kräfte in die Welt hineinzugeben, die sich dann fortpflanzen. Das ist nicht der Auftrag von Jesus gewesen. Was ich aber glaube, ist, dass Maria Magdalena eine Nachfolgerin war von dem Jesus. Und das lesen wir auch in der Bibel. Wenn wir also nochmal zusammenfassen, was wir an Facts über Maria Magdalena wissen, kommt da für mich ein sehr grosses Vorbild im Glauben raus. Der Fakt 1 ist, Maria Magdalena war eine Frau, die von Jesus befreit worden ist. Der Fakt 2 ist, Maria Magdalena ist Jesus nachgefolgt. Der Fakt 3 ist, sie war beim Kreuz, wo Jesus gestorben ist. Sie war am Grab, wo Jesus begraben worden ist. Und der Fakt 4, sie war die erste Zeugin der Auferstehung von Jesus. Das sind die Fakten. Alles andere ist Fantasie. Was hat das mit mir zu tun? Oder was hat das mit dir zu tun? Fakt 1. Wovon hat Jesus dich befreit? Fühlst du dich überhaupt befreit? Mich hat Jesus von meinen Sünden befreit. Und ich spüre vermutlich genau die gleiche Dankbarkeit und Liebe, die auch Maria Magdalena auf ihre Befreiung eingefühlt hat. Und ich möchte gleich handeln, mit einer konsequenten Nachfolge, genauso wie das Maria Magdalena gemacht hat. Maria Magdalena ist frei geworden und hat ihr das Leben Jesus übergeben. Und auch das habe ich gemacht Und auch ich möchte das jeden Tag wieder machen. Fakt 2. Folgst du Jesus genauso konsequent nach wie Maria Magdalena? Auch wenn es ein Risiko beinhaltet, so wie sie unter dem Kreuz ein ziemliches Risiko eingegangen ist? Ist Jesus auch dann dein Erlöser, wenn es schwierig ist? Ist er dein Vorbild, dem, wo du konsequent hineinläufst? Für mich ist Maria Magdalena in ihrer konsequenten Nachfolge ein riesiges Vorbild. Ich möchte so wie sie Jesus nachfolgen. Stehst auch du unter dem Kreuz, so wie Maria? Anders als sie weiss ich, wieso Jesus an dem Kreuz gehangen ist. Er ist gestorben, damit du und ich leben können. Und ich bin extrem dankbar dafür. Dort unter dem Kreuz ist Maria Magdalena traurig gewesen. Ich bin dort frei geworden. Und du? Maria Magdalena war die erste Zeugin der Auferstehung. Und sie hat es weiter erzählt. Ihre Trauer ist zu einer riesigen Hoffnung geworden. Und wie ist das mit dir? Hat Jesus auch dir Hoffnung gegeben? Hat Jesus auch dir den Auftrag gegeben, von ihm zu erzählen, dass er lebt? Dass er dich und mich befreien möchte? Maria Magdalena hat vieles gemeinsam mit uns, wo wir heute Jesus nachfolgen. Und ich bin froh um das Vorbild in der Bibel. Maria hat begriffen, wer Jesus war und wer er für sie ist. Der Befreier und Erlöser. Sie ist unsere Glaubensschwester, deine und meine. Und sie kann uns ein Vorbild sein in ihrer tiefen Liebe und in ihrer Nachfolge zu Jesus. Genau das wünsche ich mir auch für euch und mich.
Es ist wunderschön, dass Jesus Menschen begegnet, egal wer vor ihm steht. Woher die Person kommt, was sie für eine Geschichte hat, wünscht sich das eigentlich nicht jeder, dass er einfach so gesehen wird und so Kontakt kann haben, egal wer du bist. Das nehme ich auf jeden Fall mit aus dieser Geschichte. Unter anderem, ich nehme viel auch mit, so Auslegeordnung, wie viel Marias haben wir und wer ist was. Aber was mir an der Oberfläche gekommen ist, ist wahrscheinlich die Dankbarkeit und die Liebe, die Maria Magdalena hatte, dass sie so lange mit Jesus gegangen ist und ihn einfach im Herzen hatte und dass das sie ausmacht. Und dass das Schöne ist an ihr. Vielen Dank für deine Ausführungen. So habe ich mal Maria Magdalena von einer ganz neuen Seite kennengelernt. Obwohl wir sie ja schon alle kennen, gibt es immer wieder neue Sachen, die man entdecken kann. Danke vielmals für deine Worte und Ausführungen.
Jesus, ich bin so froh, dass wo du auf dieser Welt warst, dir völlig egal warst, ob jemand reich oder arm war, Mann oder Frau. Du hast ins Herz geschaut, du bist mit jedem Mensch mit und du liebst jeden Mensch. Hilf uns, dass wir die Liebe von dir weitergeben können. Dass die Liebe, die du zu uns hast, auch das bestimmt, was wir weitergeben. Amen.